Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, schön, dass Sie dabei sind. Ja, es ist Herbst geworden, auf einen Schlag. Und deshalb nehme ich Sie noch einmal mit auf eine Insel, auf der es heute bis zu 28 Grad werden sollen. Die Rede ist von Mallorca. Wir werden uns da aber nicht zurücklehnen, sondern Salz ernten. Ja, und dann reisen wir einmal komplett durch Deutschland, beziehungsweise lassen uns erzählen, wie es ist, mit einem Faltrad durch Deutschland zu reisen. Ich habe mit Hasnain Kasim über sein neues Buch Deutschlandtour gesprochen. Es ging dabei um Politik, aber auch die Schönheit einiger Regionen in diesem Land und um Saumagen. Jetzt darf es vielleicht aber erstmal noch ein Kaffee sein. Wir hören Far Rider von Still Corners. Es gibt viele gute Gründe, um nach Wien zu reisen. Man kann den ganzen Tag in den verschiedensten Kaffeehäusern verbringen, über den Prater schlendern, sich den Stephansdom anschauen. Aber man kann auch in eine Stadt wie Wien reisen, um auf die Spuren berühmter Töchter und Söhne dieser Stadt zu gehen. Das hat auch Isa Hoffinger getan. Besonders angetan hat es ihr, die Berggasse 19 zu begutachten. Dort lebte Sigmund Freud und arbeitete auch dort von 1891 bis 1938. Wie Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, oder der Psychiater Viktor Frankl, der die sinnzentrierte Logopädie entwickelt hat. Hat uns die Psychoanalyse heute noch etwas zu sagen? Dieser Frage geht Isa Hoffinger nach. Sie war für uns in Wien unterwegs.
Am Himmel über der Votivkirche schwebt eine mächtige Wolke. Sie sieht aus wie ein galoppierender Stier, der wild schnaubend und mit gesenktem Nacken ein kleines weißes Cumuluslämmchen auf die Hörner nimmt, das unschuldig vor ihm sitzt. Die Sonne scheint. Der Frühlingswind bringt die Blätter der Pappeln zum Knistern. Eine Straßenmusikerin spielt Gitarre. Erst im Jahr 1984, 45 Jahre nach Freuds Tod, haben die Wiener den Park zwischen der Währinger Straße, der Universitätsstraße und der Straße des 8. Mai nach Sigmund Freud benannt. Hier, rund um die Votivkirche, die 1879 geweiht wurde, führte Freud seine beiden Chow-Chows aus, Lynn und Yuffie. Die Reiseführerin Claudia Muchitsch zeigt mir, welche Orte im 9. Bezirk Freud gern aufsuchte.
Als die Familie hergekommen ist, da hatte gerade der Kaiser Franz Josef den Befehl gegeben, die Stadtmauer abzureißen. Und das war der Beginn einer fast 50-jährigen intensiven Bauperiode hier in der Stadt. Das heißt, als Freud durch diese Straßen gegangen ist, hat er gesehen, wie mit ihm auch die Stadt gewachsen ist. Er ist in einer Stadt groß geworden, die sich radikalst verändert hat, von einer fast verschlafenen Stadt hinter einer Mauer zu einer Metropole, in der sehr viel konservatives Gedankengut verbreitet war, aber auch Platz war für Modernes. Wien der damaligen Zeit war ein perfekter Boden für Freud und die Psychoanalyse. Und notwendig haben es die Wiener wahrscheinlich auch gehabt.
Die Mauern in den Köpfen einiger Zeitgenossen hat Freud mit seiner Traumdeutung eingerissen, die im Jahr 1899 erschien. Der Verleger ließ die Zahl 1900 hineindrucken. Es sollte ein Jahrhundertbuch werden. Auf die Idee, Träume zu deuten, soll Freud gekommen sein, als er auf der Bellevue-Wiese saß. Stimmt diese Erzählung? Ist sie ein Beweis dafür, dass die besten Einfälle zu uns kommen, wenn wir nicht nach ihnen suchen? Ein glatzköpfiger Mann in einem blau-weiß gestreiften Turnanzug steht vor mir und stemmt Gewichte. Er glotzt mich an wie Popeye, der Comic-Matrose des amerikanischen Zeichners L.C. Chrysler Seeger. In seinem schiefen Mund sind nur noch wenige faule Zähne. Ich laufe davon, im Zickzack. Wie ein Hase schlage ich Haken zwischen schwankenden Zirkuszelten. Als ich in eine Pfütze trete, gibt der Boden nach. Das Wasser verschlingt mich und ich wache auf. In der ersten Nacht nach dem Besuch im Prater-Museum schlafe ich nur kurz. Diese komische Sache mit den Träumen begann, als ich 4 Jahre alt war. In Wolken sah ich schon als Kind Figuren und interpretierte sie, wie Erwachsene die Kleckse bei einem Rorschach-Test. Manchmal träumte ich, dass mich ein Mann in einem schwarzen Anzug und einem Hut verfolgt. In allerletzter Sekunde, kurz bevor er mich zu fassen bekam, breitete ich meine dünnen Mädchenarme aus, stieß mich vom Boden ab und flog davon. Im Kindergarten malte ich gern. Schon mit 5 Jahren konnte ich furchtbar langweilige Stereotype zu Papier bringen. Ich malte, was die Erzieherinnen von mir erwarteten und was später zu meinem weiblichen Über-Ich wurde. Nicht das, was ich selbst dachte oder gar gewollt hätte. Ich erinnere mich an ein Bild zum Thema »Meine Familie als Tiere«. Weil ich spürte, welche Konventionen wichtig waren, kritzelte ich mit einem roten Wachsstift einen Hahn auf das Blatt. Er stellte den Vater dar, den ich nie hatte. Vermutlich hatte ich irgendwo die Redewendung vom Hahn im Korb aufgeschnappt. Ich zeichnete dieses überaus hässliche und sehr männliche Tier, damit die Kindergärtnerin mir keine komischen Fragen stellte. Geschiedene Frauen wie meine Mutter galten in den 1970er Jahren als zwielichtig. Was Freud wohl dazu gesagt hätte? Sigismund Schlomo Freud, geboren am 6. Mai 1856 in Freiberg in Mähren, war ein ernster Arzt. Auf fast keinem Foto lächelt er. Zu Beginn seiner Karriere sezierte er Aale. Diese Arbeit gefiel ihm. Nur manche Professoren erschienen ihm zu barock. Sie verstanden seine späteren Theorien nicht, feindeten ihn an, weil er sich mit Unerhörtem beschäftigte, weil er Homosexualität nicht krank fand und vermutlich auch, weil er Jude war. Sein Kollege Ernst Fleischl von Marxow infizierte sich bei einer Obduktion mit Leichengift. Ein Daumen musste amputiert werden. Seine Schmerzen versuchte Freud zu behandeln, erzählt Claudia Muchitsch.
Freud hat dem armen Fleischl Marxow, der ohnehin schon morphiumsüchtig war, die Einnahme von Kokain empfohlen und Marxow war dann zum Schluss abhängig von beiden.
Vielleicht wäre es ja doch keine gute Idee gewesen, mich von Freud behandeln zu lassen, denke ich, als ich im Arkadenhof der Universität vor seiner Büste stehe. Ich setze mich auf einen Klappstuhl auf dem Rasen und schmökere in seinen Studien über Hysterie.
Am 1. Mai 1889 wurde ich der Arzt einer etwa 40-jährigen Dame. Sie war Hysterika, mit größter Leichtigkeit in Somnambulismus zu versetzen. Und als ich dies merkte, entschloss ich mich, das breuersche Verfahren der Ausforschung in der Hypnose bei ihr anzuwenden. 12. Mai. Sie hat schrecklich geträumt. Die Stuhlbeine und Sessellehnen waren alle Schlangen. Ein Ungeheuer mit einem Geierschnabel hat auf sie losgehackt und sie am ganzen Körper angefressen. Nach den beschwichtigenden Worten, die ich an ihre Erzählung knüpfe, erklärt sie sich für erleichtert.
Ich bin aufgeregt, als ich an Fiakern vorbei Richtung Berggasse laufe und schließlich vor der Hausnummer 19 stehe. Freud lebte und arbeitete hier von 1891 bis 1938. Heute ist in seinem alten Wohnhaus das Sigmund-Freud-Museum. In die Fenster im Treppenhaus sind hübsche Ornamente geschliffen. Im 2. Stock begrüßt die Direktorin Monika Pessler ihre Gäste zu einer Vernissage. Das Unheimliche. Sigmund Freud und die Kunst heißt die aktuelle Ausstellung. Marionetten in Kindergröße bewegen sich ab und zu. Ein Frauentorso ist mit Wäscheklammern übersät.
Das Besondere ist, dass wir hier Kunst ausstellen jenseits des Konzeptes eines White Cube, weil der Ort immer mitschwingt und mit den Werken was macht. So auch zum Beispiel mit dem Parkettstern, den wir von Heidi Bucher ausgestellt haben, den sie von dem Parkettboden der Villa Bleuler abgezogen hat. Und dieser Parkettstern spiegelt sich mit dem Sternparkettboden der Freudschen Wohnung.
Das jüdische Museum widmet sich dem Raub. Die Nazis stahlen den Besitz der Wiener Juden, nachdem sie sie aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben hatten. Welcher geistige Reichtum damals verloren ging, vermag ich mir nicht vorzustellen. Ende des 19. Jahrhunderts vereinigte Viktor Adler verschiedene sozialdemokratische Gruppen. Im frühen 20. Jahrhundert praktizierten Ärzte wie Emil Zuckerkandl oder Karl Sternberg in der Stadt. Musiker wie Gustav Mahler oder Arnold Schönberg, Schriftsteller wie Arthur Schnitzler oder Hugo von Hofmannsthal prägten das geistige Leben. Nobelpreisträger wie Max Perutz, Robert Patragni oder Otto Loewi spazierten durch die Kopfsteinpflastergassen. Vielleicht lüfteten sie ihre Hüte, wenn sie Bekannten begegneten. Sie alle waren Juden. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Wien fast keine Analytiker mehr. Peter Nöhmeier vom Freud-Museum zeigt mir eine schmerzliche Leerstelle.
Da war die Couch. Bei der Renovierung 2020 haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt wirklich mit der Couch. Und wir haben dann gesagt, man muss irgendwie den Verlust spürbar machen. Und dann haben wir diese Löcher gefunden. Das waren die Löcher, an denen der Teppich gehangen ist, der über Freuds Couch war.
Sein Sofa nahm den Fingerabdruck einer Epoche ab, sagte Freuds Tochter Anna einmal. Besser kann man die Bedeutung dieses Möbelstücks nicht beschreiben. Wie die meisten Sachen aus der Berggasse nahm Freud auch seine Couch mit, als er 1938 vor den Nazis nach London floh. Das Sofa und die Stühle seines ehemaligen Wartezimmers sind im Wiener Freud-Museum ausgestellt. Auch ein Teil seiner Kunstsammlung und einige Briefe. Mit Einstein philosophierte er über Krieg und Frieden. Dem Arzt Wilhelm Flies erzählte er vom Tod seines Vaters Jakob.
26. Oktober 1896. Mein teurer Wilhelm, gestern haben wir den am 23. Oktober nachts verstorbenen Alten begraben. Er hatte sich wacker gehalten bis zum Ende, wie er überhaupt ein nicht gewöhnlicher Mensch war. Auf irgendeinem der dunklen Wege hinter dem offiziellen Bewusstsein hat mich der Tod des Alten sehr ergriffen. Ich hatte ihn sehr geschätzt, sehr genau verstanden. Ich habe nun ein recht entwurzeltes Gefühl.
Ist die Psychoanalyse noch zeitgemäß? Es gibt heute mindestens so viele Kritiker wie Befürworter. Ich treffe Karl Golling. Er ist über 70 und unterrichtet an der Sigmund-Freud-Universität in Wien.
Die Wahrheit ist einfach nicht zerstörbar. Freud wird nicht wirklich mehr gelesen. Und ich finde, das ist so schade.
Karl Golling und ich trinken eine Melange, einen Wiener Milchkaffee. Um uns herum sitzen junge Menschen, die gern vegan essen und über Musik diskutieren. Wir sind im Freihausviertel. Hier im Freihaustheater fand 1791 die Uraufführung der Zauberflöte von Mozart statt. Umgeben zu sein von Gemäuer, das Geschichten erzählt, macht mich glücklich. Ich liege in der Anatomie der medizinischen Fakultät auf einem Seziertisch. Anna Freud kommt herein. Sie hat ein Skalpell in der Hand. Damit geht sie auf eine Doppelgängerin von mir zu, die ich nicht sehen kann. Dann beugt sie sich, ein Lied summend, zu mir herab und küsst mich auf die Stirn. Nach diesem Traum verschiebe ich die Rückfahrt. Ich möchte noch nicht abreisen. Mein Lieblingsviertel ist der Spittelberg. Ich liebe die Biedermeierhäuser. Wie Freud sitze ich gern auf einer Anhöhe, wenn ich nachdenken möchte. Ich mag den Schalk, den die Wiener Schmäh nennen, ihre gedehnte Ausdrucksweise und die altmodische Art, sich mit Titeln wie Herr Magister anzusprechen. Nach dem Frühstück in einem Café folge ich einer Intuition. Sie führt mich zum Viktor-Frankl-Museum.
Eines Tages, kurz bevor die Amerikaner in den Krieg eingetreten waren, habe ich eine Einladung bekommen, ich soll zum amerikanischen Konsulat kommen und mir ein Visum abholen. Ich hatte Jahre hindurch auf dieses Visum gewartet. Ich habe mir überlegt, ja, was wird denn dann sein? Ich war damals Primarius der neurologischen, der Nervenabteilung im Rothschild-Spital. Das war ein jüdisches Spital damals. Und als solcher war ich davor bewahrt, jeden Augenblick nach Polen und nach Auschwitz oder weiß Gott was geschickt zu werden. Und meine Eltern waren mitgeschickt.
Viktor Frankl wurde deportiert. Die Nationalsozialisten töteten seine Eltern und seine Frau. Er überlebte 4 Konzentrationslager, darunter Auschwitz. Ich verstehe nicht, warum ich mich bisher nicht viel intensiver mit seinem Werk auseinandergesetzt habe. Wenn ich könnte, würde ich Frankls Schülerin werden. Weil er sanft ist, traurig, trotzig, menschlich. Seine Logotherapie gilt, neben Alfred Adlers Individualpsychologie und Freuds Psychoanalyse, als dritte Wiener Therapieschule. Trotzdem Ja zum Leben sagen ist ein großes Buch. Ich falle nach dem ersten Satz hinein. Die Gegenwart verliere ich zwischen den ersten beiden Seiten.
Isa Hoffinger hat sich für uns die Ursprünge der Psychoanalyse in Wien angeschaut. Und passend dazu hören wir jetzt einen österreichisch-jüdischen Kabarettisten, Karl Farkas, mit dem Lied »Ich habe eine Tante in Peking«.
Man singt in Wien jetzt äußerst sinnig, gar manchen Schlager voll Gemüt. Doch ein Elitsänger, das bin ich, ich singe nämlich nur Elit. Nicht lieblich wie Therese Krone, denn ich bin stimmlich ein rachsüchtiges Wesen. Drum sing ich zu dem Liedchen fein den allerblödesten Refrain. Ich hab eine Tante in Peking, von der ich als Säugling schon wegging. Das war eine brave, zufriedene, charmante, superbeste Jidene. Die saß dort im Reiche des Mandschu und trug nur gehäkelte Handschuhe. Die sprach, hör auf deine Tante Lina, Chineser gibt's nicht nur in China. Ching Chang.
Sie kommt ja auf viele Frühstückseier, die extra Prise Salz, vielleicht ja auch heute schon bei Ihnen. Und vielleicht haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, wo das Salz eigentlich herkommt. Insgesamt 500.000 Tonnen werden jedes Jahr in Spanien hergestellt. Besonders viel in einem Naturpark am Strand von Estrenc in Mallorca. Mein Kollege Thorsten Philips war für uns da.
Ocker, Erdfarben treffen auf grün-blau Türkis. Dazwischen liegen gebräunte Menschen. Strand, Sonne, Meer. Auf einer der Sanddünen wehen krautige grüne Pflanzen und Palmen im Wind. Viele sogenannte grüne Seespargel oder Salicornia kennzeichnen das Bild, sowie die Pinien- und Mittelmeerkiefern. Die Dünen mit Holzpflöcken und taudicken Stricken sperren den feinen Pulverstrand in Estrenc vom Naturpark dahinter ab. In dem türkisfarbenen Mittelmeer haben eine Kette von Yachten mit und ohne Segel etwa 50 Meter vor der Küste Anker gelegt. Bei 35 Grad kommt Karibik-Flair auf. Den Parque Natural Maritimo Terrestre Estrenc Salobrar de Campos gibt es erst seit 7 Jahren. Viele Urlauber tummeln sich schon morgens an diesem Ausflugsort, meist aber um schwimmen zu gehen, so wie Antonio Gutmeier, der hier regelmäßig abtaucht.
Lo bueno del agua del mar, lo sabe todo el mundo el que se ha bañado. Also im Meer zu baden, jeder der es kennt, ist schon ein besonderes Gefühl. Salz gibt ein bisschen dieses Gefühl danach, dass man sich irgendwie reinigt, wenn man im Meer Wasser badet. Ist ein bisschen kühler und kälter und wenn man rauskommt, hat man so wie einen schönen Energiezuschuss. Und im Meereswasser ist schon toll. Es sind las cosas simples y sencillas que enriquecen la vida.
Antonio Gutmeier ist Sohn einer spanischen Mutter und eines deutschen Vaters und er liebt das Salz. Kein Wunder, der Spanier ist Chef der nahegelegenen Salzproduktionsanlage, die es hier seit 1958 gibt. Hier sollen schon die Römer Salz aus dem Meerwasser gewonnen haben.
Tenemos el agua del mar como fuente única y exclusiva de nuestra sal marina. Genau, also was wir hier haben, ist ein Salzweg, also das Meerwasser macht einen Salzweg und dadurch kommt das in den verschiedenen großen Becken und danach in kleineren Becken und es wird direkt von das Meereswasser das Meersalz geerntet. Die Balsas para la cosecha y de ellas se extrae nuestra sal marina.
Er lebt seit knapp 50 Jahren auf Mallorca, wohnt in der Nähe von Palma, etwa 40 Minuten mit dem Auto vom Park entfernt. Durch eine Brackwasserlagune führt ein kurzer Wanderweg direkt an 40 Flamingos vorbei. In einer zweiten Dünenfront gibt es Wacholder, Goldregen und Mastix-Sträucher mit den kleinen roten Kugeln. Darüber ragen die Kiefern. 160 Vogelarten haben sich hier inzwischen angesiedelt. Es ist eines der artenreichsten Gebiete Mallorcas. Viele Urlauber genießen den Strand und den Park.
Ich finde den Naturstrand sehr schön, vor allem das Wasser, das kristallblau ist. Und auch den feinen Sandstrand finde ich sehr schön. Es ist einer der schönsten Strände auf Mallorca. Die Dünen sind sehr weitläufig.
Man kommt raus und boom, toller Blick, tolle Aussicht, dass es so schön lang ist. Es ist nicht nur eine kleine Bucht, sondern ja,
noch so das Gefühl, dass man wirklich tatsächlich so echt mitten in die Natur reingeht. Also es ist nicht so wie so ein Classic-Touristen-Badestrand oder so, sondern es ist schon
was Besonderes.
Nature.
Ja, was Besonderes, auch mit dem Salz und so. Hier im Hintergrund.
Weiter in Richtung der Produktionsanlage von Antonio und seinen 60 Mitarbeitern sieht man eine weiße Salzwiese und einen Bach, der das Salz zu den Salinen leitet. Am Ufer sind die hellgrünen, kaktusartigen Salicornia-Pflanzen und die lilafarbenen Tamariskensträucher. Irgendwann geht der Naturpark auf dem Land mit seinen 1500 Hektar in das 150 Hektar große Areal mit den rosafarbenen Salzbecken über, den Salinas de Streng. Antonio erzählt, wie alles entstanden ist.
In der Sur de la Isla siempre se ha cosechado sal desde hace siglos. Nach den Jahren ist man tatsächlich auf den Gedanken gekommen, jetzt, wo wir hier so schön Salz ernten, wir könnten auch den Leuten ein bisschen zeigen, wie diese ganze Prozedur ist. Und das haben wir gemacht. Seit den 80ern war typisch auch, dass die Schulen herkommen und so. Und das hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt. Und jetzt machen wir die Touren täglich.
10.000 Tonnen Salz mit 3 verschiedenen Sorten pro Jahr entstehen hier. Wie das besondere Flor de Sal langsam entsteht, erklärt Valentina Giordano, die hier seit vielen Jahren Führungen für Touristen macht.
Was passiert, wenn wir Wasser aus dem Meer nehmen? Wir haben 35 Gramm pro Liter Wasser, aber wir brauchen 300 Gramm pro Liter Wasser. Mit Sonne und Wind erhöhen wir mit jedem Becken die Kristallisation. 2 Monate dauert es insgesamt, bis das Salz fertig kristallisiert ist.
Salz quasi aus Luft und Liebe, sagt Valentina Giordano. Die Salzfelder für das spezielle sogenannte Flor de Sal, das weniger Natrium enthält als handelsübliches Kochsalz, sind rosa. Die Farbe entsteht, weil Mikroalgen als Reaktion auf die Sonnenstrahlen Bitterkarotine bilden.
Und
das macht die Flamingos im Laufe der Zeit rosa, weil sie über die Mini- oder Urzeitkrebse den Farbstoff aufnehmen. Die Artemia salina können in einer speziellen Salzwasserkonzentration leben. Die Krebse nehmen das Beta-Carotin auf und die Flamingos essen die Urzeitkrebse.
Tienen Beta-Carotene y luego vienen los flamencos, se comen los crustáceos y devienen ellos también rosa. Por eso en la salina se puede ver este color todo rosado.
Diese Artemia salina sind die bekannten Urzeitkrebse, die Kinder auch gerne zu Hause züchten. Aus den vielen rosa Becken erntet Juan eben ein ganz spezielles Salz, das sogenannte Flor de Sal. Er schabt mit einer Spezialhacke eine hauchdünne Salzschicht ab.
Realmente la flor de sal, siempre tenemos que estar pendientes del tiempo, de la climatología.
La flor de sal es de wetterabhängig und danach ist es sehr wichtig, dass wir immer darauf achten, dass wir das Salz in den richtigen Punkt von der Oberfläche ernten. Weil wenn es danach ein bisschen zu spät geht, geht Flor de Sal nach unten in den Becken und dann ist es nicht mehr Flor de Sal. Aber wir müssen immer darauf achten, wenn es oben an der Oberfläche fertig ist.
Para poder cosechar el máximo de producto.
Jeden Tag ist er hier auf diesen rechteckigen Mini-Swimmingpools, die nur wenige Zentimeter tief sind. Dort schabt er das spezielle Salz ab und sammelt es in einem Korb.
Es ist etwas schwierig, weil es hier draußen ja auch heiß sein muss. Und ja, es ist auch sehr monoton. Aber man muss eben auch immer genau aufpassen. Und wenn es klappt, macht es Spaß.
Sí, es un trabajo muy monótono, siempre prácticamente lo mismo, pero si te gusta la naturaleza y el trabajo y hay buen compañerismo, se hace el trabajo mucho más fácil.
Dieses spezielle Salz funkelt hier in Körben in der Sonne. Weil es so aufwendig abgebaut wird, ist es kostbar. 10-mal so teuer wie das Kochsalz, was sie hier ebenfalls auf den Feldern von Estreng gewinnen.
Die Kristalle bilden sich anders und die Salinität ist nicht 99%, sondern 96%. Und das schmeckt man.
Und genau das interessiert die Touristen, der Geschmack des Edelsalzes. Endlich probieren.
Nicht so salzig wie unser Salz zu Hause.
Das Salz wird vorher auf einem Sieb mit der Hand und Gummihandschuhen geputzt. Ein schönes Gefühl findet Mitarbeiter Mario Najib, der schon seit 11 Jahren hier arbeitet.
Sentimiento de las manos.
Man macht das alles mit der Hand. Da ist keine Maschine dazwischen. Das mag ich.
Die Maschinerie ist manual.
Ein paar Meter weiter wird das Salz in Säcke auf einer Waage gefüllt. Jeder Sack wiegt genau 20 Kilogramm. In einem Gebäude ein paar Meter weiter verpackt Rosa Obrador.
Ui, 17, quasi 17 años. Mi trabajo.
Mir gefällt die Arbeit. Ich bin schon seit 17 Jahren hier. Es ist eine schöne Handarbeit und es gibt so viele verschiedene Geschmacksrichtungen.
Porque es mucho con las manos. Me gusta. Porque hay mucha variedad de sal. Muchos sabores diferentes.
Jimmy Fontanella Dominguez mischt das Salz mit Tomatenessenz oder auch anderen Gemüseessenzen in einer Zentrifuge. Eigentlich ist das ganz einfach, sagt er. Nur die sogenannte Sri Lanka-Mischung hat es in sich.
Ah, pues la Sri Lanka, por ejemplo, lleva muchas especias. Lleva alrededor de 7-8 especias distintas.
Da werden 7 verschiedene Rohstoffe gemischt. Da muss man sich schon auskennen. Andere Mischungen sind leichter.
El tomate no es de las más complicadas. El proceso de cortarlo y tal sí que es verdad que es un proceso un poco lento, pero nos gusta porque es manual, se hace aquí en la isla y estamos encantados.
So ein Speisesalz lässt sich teuer verkaufen und einige benutzen es ja auch für das Frühstücksei. Dabei soll der Mensch laut Gesundheitsexperten nicht mehr als 5 Gramm pro Tag essen. Antonio ist trotzdem immer wieder vom Geschmack und vom Funkeln fasziniert. Er arbeitet für das Weiße Gold mit seinen 60 Mitarbeitern da, wo andere Urlaub machen. An einem der schönsten Strände auf Mallorca, in Estreng.
Mein Kollege Thorsten Philips war bei der Salzernte auf Mallorca dabei.
Quan la bre no va la fulla. Quan la bre no va la fulla i ella tota sola cau. I vos em altri festegeu. I vos amb altri festegeu i amb mi que en pau on se vulla.
Immer noch mit Laura Kingston, willkommen zurück. Wie es ist, mit einem Klapprad durch ganz Deutschland zu radeln und welche Menschen man dabei kennenlernt, darum geht es gleich im Interview mit Hasnain Kasim. Erstmal hören wir jetzt Thees Uhlmann mit Zerschmettert in Stücke.
Wir kennen uns seit Jahren. Und doch nicht lang genug, sind vielleicht Typen und schlau, aber nicht reich und klug. Wir gehen durch den siebten Bezirk nachts um 3:30, sitzen auf den Plastikteilen im Museumsquartier. Der Hochstrahlbrunnen leuchtet in den hellsten bunten Farben. Wir ziehen die T-Shirt-Ärmel hoch, erzählen uns Geschichten unserer Namen. Wie das wohl alles noch wird, gehen wir weiter oder nach raus? Du sagst, natürlich gehen wir weiter, es geht sich eh alles aus. Zerschmettert in Stücke, im Frieden der Nacht, während ein Vogel über uns lacht, mein letzter Wille. Sagte Falco einmal, Wien ist alles und der Kaiser ist nichts. Die Bustüren schließen sich und zischen wie müde Pferde. Ich wär so gern ein Schaf in deiner Herde. Doch es gibt keinen Schäfer, der über uns wacht. Zerschmettert in Stücke.
Der Journalist und Buchautor Hasnain Kasim ist durch ganz Deutschland gereist. Und zwar wollte er sein Heimatland politisch besser verstehen. Was er auch noch mitgebracht hat, sind Eindrücke aus den unterschiedlichsten Regionen im Land und auch ein paar Reisetipps, die er uns mit auf den Weg geben kann. Rausgekommen ist das Buch Deutschlandtour. Und in dem hat er sich die Frage gestellt, was Deutschland eigentlich im Innersten zusammenhält. Hasnain Kasim ist selbst in Oldenburg geboren und im alten Land in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, wo er seine Deutschlandtour auch gestartet hat. Die ganze Tour hat er mit einem Klapprad gemacht. Ja, Herr Kasim, Sie sind mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren, genauer gesagt mit dem Klapprad. Wäre es nicht deutschlandtypischer gewesen, mit dem Auto zu reisen? Warum sind Sie mit dem Fahrrad gereist?
Also erst einmal, ich habe gar kein Auto, schon seit vielen Jahren nicht, weil ich in Wien lebe und so der Innenstadt ist es immer schwierig, mit Auto unterwegs zu sein und Parkplatz und so weiter. Ich habe aber überhaupt nichts gegen ein Auto. Ich fahre auch gerne mit dem Auto durch Deutschland, hätte mir ja eins mieten oder leihen können. Aber ich mag einfach wahnsinnig gerne Fahrrad fahren. Das ist ja so ein entspanntes Fahren, ein entspanntes Unterwegssein. Ich fahre nicht jetzt sportlich im Sinne von Rennrad. Und ich fahre auch nicht mit dem Reiserad oder Klapprad jetzt so, dass ich innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Strecke schaffen muss oder so, sondern ich fahre mehr oder weniger gemütlich, manchmal auch sportlich. Also es ist natürlich auch ein ganz schönes Stück, das man schafft dann und was man dem Körper abverlangt, wenn man so 100, 120 Kilometer am Tag macht. Aber grundsätzlich ist das ein gemütliches, gemächliches Fahren. Man kann hier halten, da halten, sich Sachen anschauen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Und das ist einfach eine Form des Reisens, die ich sehr mag. Und ich habe irgendwo gelesen, dass Wissenschaftler ausgerechnet haben, es gäbe kein Verkehrsmittel, das so effizient ist im Sinne von Kraft- oder Energieeinsatz und Geschwindigkeit wie das Fahrrad. Das ist also ein perfektes Fortbewegungsmittel. Und das finde ich eben auch toll. Also man merkt einfach, man kommt gut voran, man schafft ordentlich Strecke. Und auf der anderen Seite ist man aber auch nicht zu schnell. Es sausen nicht Sachen an einem vorbei, sondern man sieht wirklich sehr viel. Und deswegen habe ich das Fahrrad gewählt. Im Übrigen habe ich ein Reiserad gewählt für die Touren am Anfang und habe dann aber festgestellt, dass ich dann damit immer hängen bleibe, weil ich nicht mit dem Zug mitkomme. Denn man braucht ja für die Deutsche Bahn eine Fahrkarte fürs Fahrrad und eine Reservierung, eine Platzreservierung. Und die sind eben ausgebucht ganz oft, manchmal nur für eine kleine Strecke. Und dann sitzt man da, könnte selber fahren, aber das Fahrrad müsste da bleiben. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, mein Faltrad zu nehmen. Denn das kann man auf Handgepäcksgröße zusammenfalten und mitnehmen.
Jetzt stelle ich mir das so vor. Man sieht Sie ja auch auf dem Cover mit diesem sehr auffälligen orangefarbenen Klapprad. Fahren Sie durch Deutschland. Sie sind ja ein bekannter Journalist und Autor und haben die Leute, die Sie da getroffen haben, ja zum Teil auch relativ unverfroren angesprochen, zum Teil ja sogar auch an den Türen geklingelt. Wie haben die Leute auf Sie reagiert?
Die allermeisten waren freundlich und so unverfroren war ich gar nicht. Also ich habe einfach mal gehalten und habe dann natürlich erstmal über das Wetter gesprochen, ja, oder über den Garten, in dem die Leute gerade arbeiteten und da irgendwelche Pflanzen bearbeiteten. Also Smalltalk-Themen und darüber dann zum Politischen. Also gerade wenn es eine Gegend war, wo zum Beispiel die AfD sehr stark ist, habe ich dann das Thema angesprochen. Ja, manchmal habe ich tatsächlich bei Leuten einfach geläutet, bei einer Frau zum Beispiel, die an einem Auto einen AfD-Aufkleber hatte. Ich wusste gar nicht, dass es eine Frau ist. Ich habe mit einer Familie oder einem Mann gerechnet oder eigentlich mit niemandem so richtig. Und dann öffnete aber eine Frau, die AfD-Wählerin war und hat dann erzählt. Die meisten waren freundlich, vielleicht am Anfang ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, was will der eigentlich von mir? Wer ist das? Das haben mich auch also nicht viele erkannt, so bekannt bin ich ja nun gar nicht. Aber in dem Fall die AfD-Frau zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, die guckte mich an und sagte, ich habe sie doch neulich bei Markus Lanz gesehen. Also die hat mich dann erkannt, das öffnete die Tür dann ein bisschen für mich. Aber die meisten haben mich nicht erkannt, aber haben dann irgendwann gemerkt, okay, der ist einfach interessiert, der möchte zuhören, der hat irgendwelche Fragen und dann waren die auch immer sehr freundlich.
Sie wollten nach dem suchen, was unser Land zusammenhält. Das steht ja auch sozusagen auf dem Buchtitel drauf. Haben Sie Antworten gefunden auf Ihrer Reise?
Ja, habe ich. Aber es ist keine kurze und keine leichte Antwort. Deswegen ja auch ein Buch mit vielen Worten. Tatsächlich muss man da aber viele Worte machen. Es ging mir vor allen Dingen darum, weil ich ja als jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, aber dunkle Haut hat und einen fremdklingenden Namen, ich bin Kind indisch-pakistanischer Einwanderer, immer wieder zu hören bekomme, du bist ja gar kein echter Deutscher oder du gehörst nicht dazu und so weiter, von Leuten, die mich nicht kennen in der Regel oder Leute, die sich über mich ärgern, über das, was ich schreibe. Es wird also das Dazugehören in Frage gestellt bei Menschen, die als fremd wahrgenommen werden. Und gleichzeitig höre ich jetzt mittlerweile seit Jahren, dass manche Politikerinnen und Politiker fordern, wir müssten doch endlich eine deutsche Leitkultur anerkennen und die müssten wir auch durchsetzen und wer hierher kommt, müsste sich an diese deutsche Leitkultur halten. Und da habe ich mir immer gedacht, schön und gut, das verstehe ich, dass man irgendwie was Einigendes will, aber was ist denn diese Leitkultur? Und das konnte mir bisher niemand wirklich beantworten, nicht in einem Wort, nicht in einem Satz. Manchmal hörte ich dann, ja, das Grundgesetz, das ist doch das, was unsere Leitkultur ausmacht. Wo ich dann auch immer denke, ja, ich kenne das Grundgesetz, habe mich damit befasst, habe es gelesen, finde das auch gut. Aber ehrlich gesagt, jetzt so viel anders als die englische, norwegische, dänische, spanische, französische Verfassung finde ich das jetzt auch nicht. Und ich finde auch nicht, dass das jetzt irgendwie was ganz Besonderes ausmacht in Abgrenzung zu den anderen westlichen Verfassungen. Die Werte, die da drin vertreten sind, ja auch. Aber so, und dann habe ich die Leute gefragt und im Grunde genommen ist es die Vielzahl von all diesen Antworten, die unsere Leitkultur ausmacht. Das ist sicherlich unsere Sprache, die so verschieden ist, wie sie nur sein kann zwischen Nord und Süd. Es ist unsere Kultur, die Geschichte, die wir haben, sicherlich die ganz dunklen Teile unserer Geschichte, die ja auch ein Mahnmal sein müssen und eine Lehre sein sollen. Aber auch natürlich die guten Teile unserer Geschichte, überhaupt unsere Geschichte, die ja auch eine sehr vielfältige Geschichte ist. Deutschland ist ja erst doch ein relativ junger Nationalstaat. Es waren ja viele kleine Fürstentümer und Kleinstaaten. Das merkt man heute auch noch in der Mentalität, die ja sehr unterschiedlich ist überall. Unsere Küche, die auch sehr, sehr unterschiedlich ist, ja, zwischen Nord und Süd. Ich habe zum Beispiel Saumagen kennengelernt, die Leibspeise von Helmut Kohl, dem früheren Bundeskanzler.
Und hat es geschmeckt?
Ich finde, es schmeckt fantastisch. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich würde, wenn ich was zu sagen hätte, aus Marketinggründen einen anderen Namen wählen. Weil Saumagen, ich meine, Bratwurst nenne ich ja auch nicht irgendwie Darmpömpel. Ja? Das ist ja auch eine Darm. Hülle, es klingt eklig, aber es ist ja eben eine Bratwurst und Saumagen hat ja als Hülle eben diesen Saumagen, aber es ist, ja, das ist nicht so schlimm. Also es schmeckt wirklich sehr gut. Diese Vielfalt der Küche finde ich toll. Ich finde, auch die Religion spielt eine Rolle. Das Christentum, das erstaunlicherweise, ich habe ja einfach nur beobachtet und mit Leuten gesprochen, festgestellt habe, dass diese Religion, das Christentum, egal ob evangelisch oder katholisch, immer weniger eine Rolle spielt. Ich meine, wir sehen das an den Zahlen der Kirchenaustritte. Aber es spielt auch sonst, finde ich, in den Gesprächen kaum eine Rolle. Also sicherlich glauben sehr viele Menschen, orientieren sich an den Werten, die geprägt sind davon. Aber es spielt so im Alltag kaum noch eine Rolle. Was ich bemerkenswert finde in Zeiten von Krieg, in Zeiten von Pandemie, also wo wir so viele Krisen haben, wo man doch irgendwas braucht, wo es helfen könnte, wenn man etwas hätte, woran man sich festhalten kann. Gleichzeitig sieht man aber Religion architektonisch in der Landschaft überall, vor allem im Süden Deutschlands. Also als ich den Neckar und die Donau entlang gefahren bin, sieht man so viele Kruzifixe, Marienfiguren, wahnsinnig schöne Sakralbauten ja überall in Deutschland.
Ja.
Also das spielt schon noch eine Rolle, aber eben in den Köpfen, glaube ich, nicht mehr so ganz viel. So, und diese Vielzahl von Dingen, das macht Deutschland aus. Ich glaube schon, dass man da einen Bogen schlagen kann und sagen kann, das ist Deutschland. Und gleichzeitig ist es sehr vielfältig und erlaubt innerhalb dieses Rahmens oder unterhalb dieses Bogens doch auch sehr viel Unterschiedlichkeit.
Ich möchte noch mal gerne auf den Saumagen zurückkommen, weil das zum Beispiel ein Gericht war, das Sie überrascht hat. Sie haben ja ganz unterschiedliche Regionen und ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt. Sie sagten ja auch gerade, dass man tatsächlich noch merkt, dass das früher mal so ein Flickenteppich war, weil ja auch sehr, weil die Regionen, wie gesagt, sehr unterschiedlich sind. Gab es eine Region, die Sie besonders überrascht hat?
Ich kannte und kenne Deutschland ja. Ich meine, das ist das Land, in dem ich groß geworden bin, aber eben doch in vielen Bereichen nur oberflächlich. Gerade weil ich Lesereisen mache, dann fahre ich in irgendeine Stadt oder in einen Ort, komme dort am Nachmittag an, mache am Abend die Lesung an, am nächsten Morgen fahre ich wieder weg. Also bekommt man da nicht so wahnsinnig viel mit. Und deswegen habe ich jetzt durch diese Radtouren einfach einen tieferen Einblick bekommen, was gut war. Überrascht hat mich zum Beispiel das Ruhrgebiet, von dem ich eben nur diesen oberflächlichen Blick hatte und eigentlich dachte, das, was so die Vorurteile ausmacht, ja, eher hässlich, Industriebrachen, diese stillgelegten Kohlebergwerke, Stahlwerke, die aber auch irgendwie stillgelegt sind, wo also nicht mehr viel los ist. Also alles so ein bisschen trist. Und ich bin da entlang gefahren, den Ruhrtalradweg, ein wunderschöner Radweg, von der Quelle in Winterberg bis zur Mündung in Duisburg, in den Rhein. Übrigens für Familien ganz toll zu fahren und zu reisen, weil es tatsächlich diese über 200 Kilometer eigentlich stetig leicht bergab geht. Also man kann da sehr gut fahren, braucht kein E-Bike, man kann also auch so ganz gut fahren.
Ja.
Und das ist unglaublich schöne Natur. Diese Ruhrauen sind toll und auch diese ganzen Industrieorte, das sind nicht alle, aber viele tolle Kulturorte geworden, ja, wo man Ausstellungen hat, wo Konzerte stattfinden. Also das ist wirklich schön. Und es gibt eben viele Städte, die wahnsinnig hübsch sind, von denen ich das gar nicht wusste. Schwerte zum Beispiel ist ganz nett. Oder Hattingen hat eine wunderschöne Altstadt, so mit Fachwerk, fand ich sehr, sehr hübsch. Das hat mich überrascht. Was mich noch mehr überrascht hat, ehrlich gesagt, ist so im Osten Sachsens, so die Städte Görlitz und Zittau. Das sind zwei Städte und auch Bautzen im Übrigen, was ja da so ein Dreieck bildet. Bautzen, Zittau, Görlitz. Das sind so drei Städte, die ja eigentlich im Ruf stehen. Das sind die Rechtsextremen. Da gibt es ständig irgendwelche Vorfälle. Das ist von Nazis bewohnt und so weiter. Dunkeldeutschland, also auch ein Wort, das dem anhaftet leider. Zum Teil natürlich zu Recht. Also ich meine, diese ganzen Vorfälle rechtsextremer Art, brennende Flüchtlingsheime, Menschenjagden und so weiter, die gab es und gibt es. Und es gibt dort rechtsextreme Netzwerke, auf die man stößt, auf die ich gestoßen bin, indem ich zum Beispiel Schilder sehe, Flaggen, irgendwelche Banner, die an Fenster hängen und zum Widerstand aufrufen und dann mit Reichskriegsflagge und so weiter. Mit denen bin ich leider nicht ins Gespräch gekommen. Also ich hätte gerne mit denen geredet, einfach um zu erfahren, nicht um sie zu normalisieren oder so, sondern einfach um zu erfahren, was ist eigentlich euer Antrieb, was ist euer Punkt, was genau stört euch. Aber die reden nicht, die wollen natürlich mit niemandem reden, sind misstrauisch und sehen in jedem einen Feind. Aber man sieht es. Aber was ich eben festgestellt habe an diesen drei Städten, abgesehen davon, dass sie architektonisch sehr, sehr hübsch sind, was ich festgestellt habe, ist, dass es dort doch eine sehr starke, unglaublich engagierte Zivilgemeinschaft gibt, Gesellschaft gibt, die sich eben für Vielfalt einsetzt, für Weltoffenheit, für Demokratie und die gegen all diese rechtsextremen Umtriebe ankämpft. Und das fand ich bemerkenswert und ich fand es vor allen Dingen auch mutig. Denn wenn ich zum Beispiel irgendwas gegen Rechtsextremismus sage und eine Rede halte oder einen Text schreibe, sitze ich in sicherer Distanz und wenn ich eine Rede halte, setze ich mich in meinen Zug und fahre dann wieder in mein beschauliches Wien, wo es mir gut geht.
Ja.
Aber diese Menschen leben dort unter diesen Rechtsextremen, werden von denen bedroht. Ja, da gibt es eben durchaus auch physische Gewalt, das sieht man auch immer wieder in Wahlkämpfen. Und die, für die steht wirklich was auf dem Spiel. Und die sind trotzdem mutig und sagen, also wir reden dagegen an und sprechen dagegen an und handeln auch dagegen. Und das fand ich sehr bemerkenswert und hat mir auch Mut gemacht.
Sie haben ja auch tatsächlich Menschen zum Nachdenken gebracht, ne? Also dieses Gespräch mit der Frau, die den AfD-Sticker im Auto hatte. Haben Sie das Gefühl, Ihre Gespräche haben auch was bewirkt bei den frustrierten Menschen, bei den Menschen, die nicht mehr wissen, wohin und vielleicht auch deswegen AfD wählen?
Also ich glaube schon, dass die meisten Menschen, mit denen man redet, dann auch bereit sind, nachzudenken. Wenn sie das Gefühl haben, dass da nicht jemand kommt und ihnen erstmal das Gefühl vermittelt, sie sind blöd und rechtsextrem und eigentlich müsste man sie verachten. Mhm. Ich habe ja auch selbst gelernt in diesen Gesprächen, dass man so auch nicht umgehen sollte. Ich meine, ich war sicherlich in meiner Kritik und in meinem Ton sehr viel schärfer vorher. Ich bin es nach wie vor gegenüber denen, die tatsächlich rechtsextrem sind. Gleichzeitig kommt man natürlich an diesen Punkt, also es haben mir mehrere gesagt, was wähle ich jetzt eigentlich oder wen wähle ich, wenn ich mit der aktuellen Politik der Ampelkoalition unzufrieden bin? Wenn ich aber auch die Union nicht wählen kann und will, weil ich die mitverantwortlich mache für die politische Situation, die wir heute haben. Die haben eben sehr lange regiert vorher, gerade unter Merkel. Ich verstehe das Dilemma, wo ich dann den Leuten aber sage, aber ihr könnt trotzdem, oder es ist einfach unklug, eine rechtsextreme Partei zu wählen, die ja nicht irgendwie eine kluge, auch was Migrationspolitik angeht, eine kluge Politik mit Maß und Mitte machen will, sondern die sind rechtsextrem. Die wollen Leute, die in irgendeiner Form, in jeder Form irgendwie sie kritisieren, remigrieren, abschieben. Und diesen Unsinn, und das ist auch gefährlich, also das sollten wir so nicht unterstützen. Und wir sollten solchen Leuten nicht mit demokratischen Mitteln, also mit Wahlen, den Weg an die Macht ebnen. Und das verstehen die dann auch, aber dann bleibt natürlich trotzdem die Frage offen, ja, aber was dann? Wen wählen wir dann? Und ich habe da auch keine Antwort, außer zu sagen, schaut euch die demokratischen Parteien an, die es gibt und versucht einfach da auch, ja, auch mitzuarbeiten. Ich meine, letztlich Demokratie lebt vom Mitmachen. Demokratie ist Volksherrschaft. Was spricht denn dagegen, dass ihr euch selber auch engagiert? Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt wirklich ganz viel bewirkt, aber ich glaube, wenn diese Art von Gesprächen zugewandt, kritisch, durchaus auch mit Streit, aber eben doch auch von Respekt geprägt. Wenn das viele Menschen in ihrem Umfeld täten und führen würden, ich glaube, dann wäre viel gewonnen. Dann könnte man dieses, wir können die Leute zurückgewinnen, doch auch wirklich umgesetzt werden.
Wenn man reist, dann beschäftigt man sich auf eine Art, aber auch ein bisschen mit dem, was man zurücklässt, mit der Heimat, mit Fragen nach Wurzeln. Inwiefern hat Ihre Reise Ihre Sicht auf Ihre Heimat auch verändert?
Meine Reise hat eigentlich meine Sicht auf meine Heimat gar nicht verändert, sondern sie hat vor allen Dingen bestätigt, was ich vorher schon gedacht habe, und zwar massiv bestätigt, wie toll diese Heimat eigentlich ist und wie sehr ich sie eigentlich auch mag. Also so Dinge, das hat natürlich mit der Reise zu tun, das hat aber auch damit zu tun, dass ich eben in anderen Ländern gelebt habe. Sie erwähnten das ja, Pakistan und Türkei, wo ich mehrere Jahre jeweils gelebt habe als Korrespondent. Wir sind uns oft gar nicht bewusst, was wir eigentlich alles haben. Bei allem, was es zu kritisieren gibt an Deutschland, was schief läuft. Also ich habe in Deutschland meine komplette Schulbildung absolviert. Grundschule und dann später Gymnasium. Ich habe nie Geld dafür zahlen müssen. Es gab zeitweise dann immer so, dass man Schulbücher selber kaufen musste. Dann gab es wieder Jahre, wo man das nicht musste, weil das irgendwie gestellt wurde. Das macht dann ja auch jede Landesregierung anders. Aber im Wesentlichen habe ich dafür kein Geld zahlen müssen. Und ich habe eine fantastische Schulbildung bekommen. Ich habe eine wahnsinnig tolle Grundschullehrerin gehabt, Rosemarie Ferch, die mich gefördert hat, die uns alle gefördert hat, die zugewandt war.
Ist doch die Lehrerin, die Sie auch getroffen haben, oder nicht?
Genau, die ich getroffen habe, die mit dem Dackel dann da stand, die ich jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Nun stand sie da, die leider vor 2 Wochen verstorben ist. Also die hat jetzt das Buch leider nicht mehr erlebt. Aber also eine tolle Frau, eine tolle Lehrerin und später am Gymnasium auch. Ich meine, na klar habe ich mich über Lehrer geärgert, ja, und natürlich findet man auch nicht alle toll. Aber alles in allem, was für eine fantastische Chance, die man da bekommen hat, dass man da unterstützt wird, dass man gefördert wird. Und auch da, mir ist völlig klar, das machen da nicht alle die gleichen guten Erfahrungen. Und man hat auch als migrantisches Kind oder wenn man migrantisch wahrgenommen wird, da durchaus auch mal hier und da an manchen Schulen Schwierigkeiten. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe das also wirklich als sehr positiv erlebt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das Beispiel Bildung, aber auch alle anderen Bereiche, Gesundheit, wenn ich mir die Bahn angucke, ich meine, es wird viel geschimpft über Bahnverspätung, aber große Güte, schauen wir uns mal die Bahn in Pakistan an oder in Bangladesch. Das ist schon irgendwie, ja, das muss man eben auch in Relation setzen. Nun ist natürlich nicht das der Maßstab, ja, für das, was wir machen und wie wir machen. Und da muss sehr viel verbessert werden und muss sehr viel anders laufen. Das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite kann man das aber auch kritisieren und trotzdem nicht vergessen, wie gut es dann alles in allem ist. Und das habe ich während meiner Reisen schon festgestellt, wie gut wir es eigentlich haben.
Was soll denn die Leserin, der Leser mitnehmen, der ihren politischen Reisebericht in der Hand hatte, das Buch zuklappt? Was soll der mitnehmen?
Ich würde mir wünschen, dass sie mitnehmen, unser Land zu erkunden, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, so wie man das ja auch bei Reisen tut. Ich meine, gut, manche Leute reisen und wollen gar nicht reden, sondern wollen irgendwie nur sich Dinge angucken und essen. Ist auch in Ordnung, darf man, und ist auch völlig okay. Aber ich glaube, so ins Gespräch kommen, Leute kennenlernen, die auch ganz anders sind, das ist schon spannend, die an ganz anderen Verhältnissen leben, die ganz andere Herkunft haben, ein ganz anderes Upbringing haben, also aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Wurzeln und Hintergründen. Das ist schon spannend und es lohnt sich, unser Land zu erkunden und auch zu entdecken, weil viele das gar nicht kennen, ja, sondern einfach nur, und wenn sie dann verreisen, irgendwo weit wegfahren und in die Ferne blicken. Aber es gibt in unserem Land, glaube ich, sehr viel Schönes zu entdecken. Und was mich auch erstaunt hat, ist ja, dass gerade im Osten nahezu jeder schon mal im Westen war. Aber ich bin im Westen auf ganz viele Menschen gestoßen, die immer noch im Jahr 34 nach der Wiedervereinigung noch nie in einem der ostdeutschen Bundesländer waren. Und das teilweise ja einfach sagen, weil sie nicht dazu gekommen sind, hat sich die Gelegenheit nicht ergeben. Aber viele auch so mit so einer Haltung, da fahre ich nicht hin. Das ist alles rechts und das mag ich nicht. Ich rate dazu, hinzufahren. Und gerade, also ich will jetzt nicht immer wieder Werbung für Bautzen, Zittau und Görlitz machen, aber das sind wahnsinnig tolle Städte. Fahrt dahin. Unterstützt die Leute, die da vernünftig sind, kommt mit denen ins Gespräch. Und ja, es gibt da auch erschreckende Gespräche und Leute, wo man denkt, also das, wie kann man so denken? Aber auf der anderen Seite lernt man da eben auch die Menschen kennen, die gegen all das ankämpfen und die unterstützt man. Also ich wünsche mir, wenn Leute das Buch gelesen haben, dass sie sagen, jetzt fahre ich mal hierhin oder dorthin in Deutschland und schaue mir das an.
Haben Sie jetzt Hoffnung nach Ihrer Reise, nach den ganzen Gesprächen, die Sie geführt haben? Weil ich persönlich das Gefühl habe, dass sich so ein bisschen Hoffnungslosigkeit doch breit gemacht hat, gerade jetzt nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen. Jetzt bald steht die Wahl in Brandenburg an. Wie blicken Sie jetzt sozusagen auf die Zukunft?
Also ich kann dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit schon auch verstehen. Wir haben wirklich eine merkwürdige Zeit im Moment, eine denkwürdige Zeit. Die Pandemie hat ganz viel mit den Menschen gemacht, mit uns allen. Wenn man sich auch die Wahlergebnisse anguckt und so, das ist alles unerfreulich und unappetitlich, aber alles irgendwo doch auch lösbar. Und ich glaube, dass man durch Worte und durch vernünftige Politik viel in den Griff bekommt. Ich glaube an die Kraft der Worte, das muss ich als jemand, der schreibt. Das tue ich aber wirklich aus Überzeugung und das habe ich eben auch gesehen, dass wenn man mit den Leuten redet, wenn man sie ernst nimmt, wenn man versucht auch auf ihre, also erstmal überhaupt ihre Probleme versteht und wahrnimmt und dann sie löst, dass man da auch einen Weg finden kann, der zivilisiert ist und der vernünftig ist. Ich habe, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass die Leute im Osten zum Beispiel, aber auch im Westen, die jetzt AfD wählen, dass die alle per se gegen Ausländer, gegen Fremde sind. Ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie feindselig behandelt gefühlt. Und das ist jetzt nicht, dann kann man nicht sagen, ja, es ist der eine, du bist ja Journalist und man kennt dich und so weiter und jetzt schließt du von dir auf alle und tust so, als gäbe es da keine Probleme. Nein, nein, ich weiß schon, dass es Probleme gibt, aber auf der anderen Seite weiß ich auch von sehr vielen Menschen eben auch mit migrantischen Wurzeln, dass sie es genauso sehen, dass sie schon sehen, dass man hier willkommen ist und so, aber dass eben viele das Gefühl haben, dass die Probleme nicht wirklich angesprochen werden oder dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen und dass man das sachlich und durchaus auch also ohne Menschenverachtung, dass man darüber mal sprechen muss. Sagen wiederum andere, das tun wir doch schon die ganzen Jahre. Ja, es wird aber oft entweder zu wenig darüber gesprochen oder auch eine menschenverachtende Art und Weise. Und ich habe Zuversicht. Ich sehe, glaube ich, dass wir trotzdem noch viel erreichen und bewirken können, dass sich vieles zum Besseren verändern kann, wenn wir es anpacken. Es fehlt so ein bisschen irgendwie so das Momentum, ja, wie es, dass man sagt, wir packen jetzt mal an und jetzt machen wir mal mit. Jeder kann ja mitwirken und sagen, hier, wir engagieren uns, sei es ehrenamtlich oder in unserem Beruf oder wo auch immer.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass viele Dinge sich zum Besseren ändern werden.
Deutschlandtour auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält. Ein politischer Reisebericht ist in dieser Woche im Penguin Verlag erschienen. Und das Gespräch mit dem Autoren Hasnain Kasim habe ich aus Termingründen vorab aufgezeichnet. Musikalisch stimmen wir uns jetzt schon mal auf Italien ein, wo wir gleich hinreisen werden. Das ist die Band Radicanto. Zusammen schlugen sie die Römer und lehrten sie das Fürchten. Die Kimbern und Teutonen. Von den Teutonen haben sie bestimmt schon mal gehört, aber auch von den Kimbern? Wer ist das denn noch gleich? Und gibt's die eigentlich noch? Was ist aus ihnen geworden? Es gibt sie noch, kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten, in den Hochtälern der Dolomiten. Über Jahrhunderte lebten sie dort ungestört, denn die Venezianer wussten es zu schätzen, dass die Kimbern ihnen Baumstämme für ihre Schiffsflotte lieferten. Heute ist das Zimbrische als Minderheitensprache im Trentino, also in der Gegend um Trient, anerkannt. Konrad Ley hat kimbrische Familien und deren Traditionen kennengelernt.
Seit wieder alle willkommen auf die Zimbererde.
Seid wieder alle willkommen im Zimbernland, in den Bergen östlich von Trient. Mit diesen Worten beginnt die Tagesschau auf Zimbrisch, il Telegiornale Cimbro, die Zimbernerde. Die kleine deutsche Sprachinsel hoch oben in den Bergen oberhalb von Trient hat ihre eigene Fernsehsendung. Und alle 14 Tage erscheint in der Trientiner Tageszeitung eine Seite auf Zimbrisch. Stefano Nicolussi Castellan, beim Zimbrischen Kulturinstitut in Luzern zuständig für die Medienarbeit, gibt im Fernsehen die neuesten Neuigkeiten bekannt.
Man denkt wieder, dass das Museum Luzern
Das Museum in Luzern ist wieder geöffnet bis Allerheiligen 2024. Es ist täglich geöffnet von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.
Kurve um Kurve schraubt sich die Straße vom Etschtal bei Trient über 1000 Meter die Berge hoch. Zum Glück sind die Straßen hier in den südlichen Dolomiten gut ausgebaut. Früher waren die Dörfer der Zimbern schwer zu erreichen, sehr abgelegen. Lucerna, auf Zimbrisch Luzern, 1300 Meter hoch, ist wirklich das letzte Dorf. Dort geht die Straße nicht mehr weit. Und hier in diesem allerletzten Eck hat sich die zimbrische Sprache auch im Alltag erhalten. Vor ein paar Jahren hat Luzern die Auszeichnung als eines der schönsten Dörfer Italiens erhalten. Gleich am Ortseingang ragt das stattliche Gebäude des Zimbrischen Museums auf. Hier empfängt uns Maura Bello.
Luzern è un paese molto isolato, quindi bisognava camminare moltissimo. Probabilmente questo ha fatto sì che loro, che le persone di Luzern fin da subito sviluppassero queste conoscenze attorno alle erbe.
Da Luzern ein sehr isoliertes Dorf ist, muss man viel zu Fuß gehen. Deshalb kannten sich die Leute mit Kräutern sehr gut aus. Die Kräuter waren nach einem langen Winter die erste Möglichkeit, frisches Grün zu essen. Außerdem gab es in Luzern keinen Apotheker oder Arzt. Deshalb war es wichtig, die Kräuter zu kennen. seien es Heilkräuter oder giftige Kräuter wie die Tollkirsche. Mit den Heilkräutern konnte man jemandem helfen, der erkrankt war.
Über 4 Stockwerke erstreckt sich das Museum von Luzerne. Jedes Stockwerk ist einem anderen Thema gewidmet. Während die Männer in Luzerne sich auf Steinarbeiten spezialisiert hatten und als Steinmetze begehrt waren, kultivierten die Frauen das Klöppeln.
Das ist der Raum, in dem das Alltagsleben beschrieben wird. Die Frauen hier entwickelten die Kunst des Klöppelspitzens. Es handelt sich um äußerst raffinierte Spitzen. Wir haben hier auch eine spezielle Schule für das Klöppeln, die von vielen Mädchen besucht wurde. Denn das Klöppeln war eine hervorragende Möglichkeit, etwas dazu zu verdienen, um die Familie zu unterstützen.
Das ausgefeilte Klöppeln der Luzernerinnen bewegt sich irgendwo zwischen Handwerk und Kunst. Es war schon in vergangenen Zeiten so berühmt, dass sich die österreichische Kaiserin Sisi ein Kleid von ihnen klöppeln ließ. Doch nicht nur um Folklore geht es im Museum von Luzern, sondern auch um Tragödien. Das nächste Stockwerk ist dem Krieg gewidmet.
Dieser Raum heißt das Alphabet des Großen Krieges, des Ersten Weltkrieges. Der Saal ist mit 26 Bahren ausgestattet und jede von ihnen ist mit einem Buchstaben des Alphabets bezeichnet, entsprechend einer Person, die im Ersten Weltkrieg getötet wurde. Es handelt sich um Soldaten unterschiedlicher Nationalitäten. In den Bahren sind Objekte von ihnen untergebracht.
Unter dem Buchstaben W wie Weihnachten findet sich eine Postkarte von Weihnachten 1917, ausgestellt in München, adressiert war sie an William Johnson. Die hier gestorbenen Soldaten kamen aus den verschiedensten Ländern, von Indien bis Montenegro. Die Dörfer der Zimbern litten schwer unter dem Ersten Weltkrieg. Die Frontlinie zwischen Österreich und Italien verlief genau hier. Luzerne gehörte bis 1918 zum österreichischen Kaiserreich, die anderen zimbrischen Gemeinden zum Königreich Italien. Wie hatte schon Stefano Nicolosi Galeno in der zimbrischen Tagesschau gesagt?
Jeder Krieg hinterlässt unauslöschliche Spuren im Leben der Menschen und in der Natur. Heute mehr denn je zerstören Kriegstechnologien ganze Gemeinschaften und fügen der Umwelt und der biologischen Vielfalt irreparable Schäden zu.
Die Zimmern aus Luzern legen größten Wert darauf, dass ihre Sprache und ihre kulturelle Identität erhalten bleiben. Deshalb lernen die Kinder schon in der Grundschule zimbrisch. Allerdings nicht in Luzern, denn da gibt es keine Schule mehr, sondern in Lavarone. Ich fahre also einige Kilometer zurück und erlebe eine Überraschung. Es ist nicht nur der wunderbare See von Lavarone, il meraviglioso Lago di Lavarone, sondern auch das über dem See thronende Hotel du Lac mit seiner Gedenktafel, die an den berühmtesten Hotelgast erinnert, an Sigmund Freud. Meraviglioso il Lago di Lavarone, dove Sigmund Freud veniva a fare l'amore. Wunderbar ist der See von Lavarone, so heißt es im Lied, wohin Sigmund Freud kam, um Liebe zu machen, a far l'amore. Hotelbesitzer Andrea Gabrielli erinnert an seinen Urgroßvater, der im Jahr 1901 das Hotel eröffnete. 3 Jahre später kamen Sigmund Freud, seine Frau, die 6 Kinder und seine Schwägerin.
Die Zimbern sind echt im Luzern geblieben, weil war nicht einfach zu erreichen, schmale Straßen. Und deswegen sind so, bis jetzt haben diese Dialekt, diese Sprache beschützt.
Ob Freud etwas von den Zimbern bemerkt hat?
Also er hatte sicher jemand von den Zimbern, von den Luzern kennengelernt oder zusammengesprochen, weil wir haben immer Leute, die von Luzern bei uns gearbeitet haben. Ich denke, der hat etwas gehört, etwas gesprochen und mit diesen Zimmern Kontakte gehabt.
Vielleicht wird darüber mehr zu hören sein auf dem nächsten Kongress der italienischen Psychoanalyse, der regelmäßig in Lavarone stattfindet. Nun aber geht es weiter zur örtlichen Schule, wo mich schon die Zimbrisch-Lehrerin Nadja Nicolussi Paolas erwartet.
Ich grüße euch. Natürlich können die Kinder nicht gleich auf Zimbrisch antworten. Ich grüß dich. Aber im Lauf der Zeit beginnen sie aktiv, Zimbrisch zu sprechen. Die Kinder aus Lusern haben schon im Kindergarten Zimbrisch gesprochen. Aber in der ersten Klasse, also mit 6, beginnen auch die Kinder von Lavarone Zimbrisch zu lernen.
Woher stammen die Zimbern eigentlich? Und sind ihre Vorfahren identisch mit jenen Kimbern, die einst zusammen mit den Teutonen die Römer schlugen? Nach ihrem Erfolg gegen die Römer zogen die Kimbern über die Alpen, wurden dort allerdings von dem römischen Konsul Gaius Marius im Jahr 101 vor Christi geschlagen. Doch damit beginnen auch schon die Kontroversen unter den Historikern. Es spricht einiges dafür, dass der römische Historiker Plutarch sich irrt, wenn er sagt, die Schlacht habe bei Vercelli stattgefunden. Hier verwechselt Plutarch Vercelli mit Verona. Viele tausende Kimber wurden getötet und die restlichen, wo sind sie geblieben? Um mehr darüber zu erfahren, treffe ich, wieder zurück in Luzern, Luigi Nicolussi Castellan. 25 Jahre lang war er hier Bürgermeister, gründete das Museum, schob zahlreiche Kulturinitiativen an. Heute ist er Vorsitzender des Luzerner Dokumentationszentrums. Auch er heißt also Nicolussi, wie etwa 2/3 aller Menschen in Luzern. Ein deutliches Zeichen, dass die Zimbern über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, unter sich blieben. Allerdings, so weiß Luigi Nicolussi Castellan,
die Hälfte der Frauen kamen wohl auswärts, aber sie haben sich integriert und haben gleich das Zimbris gelernt und mit den Kindern Zimbris gesprochen.
Aber was ist denn nun bekannt von den Zimbern, nachdem sie von den Römern geschlagen wurden?
Und dann ist in Erinnerung geblieben, der übrige Bevölkerung, der Norditalien, der jemand hat sich gerettet durch die Flucht in den Wäldern, in den Bergen, sehr wahrscheinlich, aber direkt die Abstammung ist nicht nachgewiesen. Auch weil dann hat es die Einwanderung von den Goten, von Langobarden, von den Franken gegeben, weil die Alpen waren immer ein Gebiet, wo sich germanische und lateinische Stämme sich getroffen haben. Mhm.
Ich erinnere mich an meinen Lateinlehrer, der immer sagte, bitte kein Z sprechen, sondern Cesa und Cicero gingen in den Kirkus. Im Mittelalter war es genau umgekehrt. In der kirchenlateinischen Aussprache wurde aus dem K ein Z, aus den Kimbern also die Zimbern. Doch die Kultur der Zimbern blieb eine mündliche. Von Dorf zu Dorf unterscheiden sich die Dialekte. Als ich meinen Gesprächspartner im trentinischen Luzern den Satz vorlas, in Bein ist dem Milach und Altan, verstand es auf Anhieb keiner von ihnen. Denn der Satz stammt aus einer der 13 zimbrischen Gemeinden der Provinz Verona. Dabei ist in Bein ist dem Milach und Altan doch nicht schwer zu entziffern. Der Wein ist die Milch der Alten. Und wie dem auch sei, schriftliche Dokumente des Zimbrischen gibt es erst nach dem Jahr 1000.
Es ist nachgewiesen, dass dann andere deutsche Völker gekommen sind. Die letzte Einwanderung ist ohne Zweifel eine bayerische, eine deutsche Einwanderung um das Jahr 1000 ungefähr. Nicht? Aber wenn man die Häuser zum Beispiel von Luzern anschaut, haben sie nicht vom Bayerisch. Es kann auch eine weitere sein, dass die sozusagen eine neue Einwanderung gegeben haben, aber Zeichen, wo der vorherige Kultur geblieben ist. Weil das gesamte Zimbrische Gebiet ist typisch die Häuser aus Stein, obwohl man in der Mitte von Wäldern waren und war das Holz nicht viel verwendet. Und auch die Abgrenzung von den Grundstücken, von den Alpen und so weiter, stehen aus Stein. Nicht? Das ist typisch im ganzen Zimbrisches Gebiet.
Bayerische Sprachforscher wie der im 19. Jahrhundert lebende Johann Andreas Schmeller behaupten, da es keine schriftlichen Unterlagen gäbe, gäbe es auch die alten Zimbern nicht mehr. Getreu dem Grundsatz, Quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht in den Akten steht, existiert auch nicht. Alles andere sei eine Grille, also ein Fantasiegebilde. Vielmehr hätten sich italienische Bischöfe im Mittelalter bayerische Gastarbeiter in die Dolomiten geholt. Doch hier beginnt nun wirklich der Streit der Historiker und Sprachforscher. Das sei eine gedankenlose Verachtung einer jahrtausendalten mündlichen Tradition, die mit großer Sorgfalt gepflegt wurde. So etwa Oliver Baumann, ein deutscher Sprachforscher, der sich auf das Zimbrische spezialisiert hat, wie seiner Internetseite www.zimbrisch.de zu entnehmen ist.
Wenn Sie tatsächlich aus dem Mittelhochbayerischen gekommen wären, die Siedler, dann hätten sie wahrscheinlich eine andere Sprache gesprochen, nämlich ein Mittelhochdeutsch und kein Althochdeutsch.
Das Zimbrische kann als das älteste Erhaltungsstadium der deutschen Sprache angesehen werden. Zwar gab es immer wieder neue Einwanderungen, etwa auch aus dem Bayerischen, aber, so beobachtet Baumann,
die Bedeckung der Dächer war aus Schilf damals in den sieben Gemeinden. Der Bayer kannte nur Stroh.
Auch bezweifelt Baumann die Quellen des bayerischen Sprachforschers Schmeller. Er habe sich nämlich auf einen Mönch namens Gottschalk berufen.
Der Mönch Gottschalk ist, da gibt es auch Habilitationen drüber, der größte Fälscher des Mittelalters. Er hat wirklich ganze Majorhöfe, ganze Abteien erfunden. Ja? Und dieses Dokument, was Schmeller gefunden hat in der Bayerischen Staatsbibliothek, sind zwei Seiten, sehr zerflettert. Und da steht eigentlich nur drin, dass aus Benediktbeuern wegen Hungersnot ein paar Bayern darüber kamen, vom Bischof von Verona geholt. Und dass dann ein Pärchen soll sich in die veronesischen Berge begeben haben. Und dieses Pärchen soll ein Zimbernland sozusagen, also ein von Valarsa, Rovereto, bis zur Po-Ebene gemacht haben. Also das ist biologisch meiner Meinung nach nicht möglich.
Okay. Da wird gefälscht und abgeschrieben. Beruhigend zu wissen, dass es unter Mönchen und Historikern nicht anders zugeht als sonst unter den Menschen. Aber begeben wir uns doch auf Naugebeng, auf Strade Nove, auf neue Wege, so der Titel der zimbrischen Musik von Maria Roveran und Giovanni Schievano.
Was mir gewünscht, Naugebeng, fremde Geben, Boden nicht kenn. Ohne zu rosa hast du mal Getterbege, ungezua geht dir mir die Bilder. Vorstand ohne Serede, du hast mal geschenkt, ge pluanata ros, un pittisan binene gespiast, moi haut bat, nja kemen gesund, moi haut bat, nja kemen gesund.
Unsere Fahrt durchs Zimbrische geht noch weiter hinauf, auf die Hochebene von Asiago und den sogenannten sieben zimbrischen Gemeinden.
Cappuccino normale, prego. De caffè in alto.
Grazie.
In einem Café in Roana treffe ich den Sprachforscher Lauro Tondello vom dortigen Institut für Zimbrische Kultur. Er empfängt uns mit einem Gedicht auf Zimbrisch.
Summer. Süße Gesege von Bergen.
Sommer. Süßer Umriss der Berge.
Wischer Atem von Bellern. Hotere Tiefe Gott mehümmele.
Frisches Atmen der Wälder. Helle Tiefe des Himmels.
Lichter Gliesemo, Wome Grün und Wome Blaben.
Lichtdurchsichtigkeit aus Grün und Blau.
Über Jahrhunderte lebten die Zimbern der sogenannten sieben Gemeinden der Provinz Vicenza sowie der 13 Gemeinden der Provinz Verona sehr gut unter der Herrschaft Venedigs. Ihr Autonomiestatus machte sie praktisch unabhängig. Auch Wehrdienst mussten sie keinen leisten, sondern nur aufpassen, dass niemand die Alpenpässe Richtung Italien überquerte. Mit den Bellos, wie die Zimbern die Italiener nannten, verstanden sie sich sehr gut. Im Bellosland, also in Italien, genauer gesagt in der Po-Ebene, konnten sie im Winter ihre Schafe weiden lassen. Da sie für die Serenissima, das für den Schiffsbau benötigte Holz lieferten, waren sie bei den Venezianern so sehr geachtet, dass die Tochter des zimbrischen Oberförsters sogar ein Mitglied des venezianischen Adels heiraten durfte, wenn das mal keine Anerkennung ist. Nach den Jahren des Niedergangs erlebt das Zimbrische heute eine Wiedergeburt. Lauro Tondello.
Bei unseren Leuten nimmt das Gefühl der Zugehörigkeit wieder zu. Man will die eigenen Wurzeln entdecken, um zu verstehen, wer wir sind, woher wir kommen und so unsere kulturelle Identität zu stärken. Die Sprache ist ein kraftvolles Anzeichen für die eigene Identität.
Das letzte Wort soll Luigi Nicolosi Castellan, der ehemalige Bürgermeister von Luzern, haben.
Unsere Leute aber waren nicht Nationalisten, sie sind Europäer, sie sind geöffnet. Viele sind ausgewandert zum Arbeiten, auch im Ausland und so weiter. Sie haben eine offene Kultur. Es ist nicht, wir sind so eine kleine Gemeinschaft, aber nicht isoliert. Wir sind gleichzeitig auch integriert. Es gibt Leute von uns, die einen schönen Berufslaufbahn gemacht haben, zum Beispiel nicht, ohne die eigene Identität verloren zu haben. Man muss vereinbaren die eigene Identität mit der Integration mit den anderen, aber ohne die eigene Identität zu verlieren.
Den ehemaligen Bürgermeister von Luzern hat Konrad Ley gesprochen. Er war auf den Spuren der Kimbern in Norditalien unterwegs. Und mit den Kimbern endet unser Sonntagsspaziergang für heute. Wenn Sie mir schreiben wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie das an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de tun. Ich bin Laura Kingston, wünsche Ihnen jetzt noch einen sehr schönen Herbsttag und sage bis ganz bald.
Ist sternenklar, der Mond scheint auf dein blondes Haar. Ich mach die Leinen los und fortreibt unser kleines Floß. Ich stell mir vor, du wärst in meine Zeit geboren. Du bist jetzt hier und segelst durch die Nacht mit mir. Und alles ist okay. Durch die Nacht mit mir, und alles ist okay.